Ja, vielleicht möchtest du ja ganz zu Anfang nochmal erzählen, warum du ja Michael jetzt mit dem Namen abschließt. Sag, mach es gleich nach drei Worten oder einfach so. Ist das okay?
Das kann ich gerne machen. Hallo, guten Morgen. Schön, dass ich heute bei euch sein kann, mit euch Gottesdienst feiern kann. Mein Name ist Michael Lechner, genau, ich bin Pfarrer und habe vor circa 11 Jahren eine Initiative, eine christliche Initiative mitgegründet, die heißt Anders Wachsen und die richtet sich gegen den Zwang zum Wirtschaftswachstum aus einer ganz dezidiert biblischen, christlichen Sicht heraus, wo wir über Alternativen nachdenken wollen und das propagieren wollen. Und da liegt Micha natürlich ganz nahe als Initiative, mit der wir schon über Jahre jetzt hinweg zusammenarbeiten. Und das ist immer sehr schön. Genau. Und ich habe zurzeit eine übergemeindliche Stelle bei der Evangelischen Kirche in Deutschland und Diakonie Deutschland für missionarische Kirchenentwicklung und diakonische Profilbildung, so heißt diese Stelle, MIDI. Ganz kurz nur, wer da genau was wissen will, gleich im Anschluss. Ja, genau. Lass uns gleich, bevor wir jetzt in die Predigt einsteigen, miteinander erst einmal still werden und Gott bitten, dass er uns berührt durch sein Wort und uns durch die Predigt segnet. Dass dein Wort in meinem Herzen starke Wurzeln schlägt und dein Geist in meinem Leben gute Früchte trägt, deine Kraft durch mich die Welt zu deinem Ziel bewegt. Herr, du kannst dies Wunder tun. Amen. Liebe Geschwister, meine Familie und ich, wir sind vor circa einem Jahr in Dresden umgezogen an den großen Garten. Und ich weiß nicht, ob ihr den großen Garten kennt, wahrscheinlich, oder? Das ist herrlich, oder? Ich genieße das total, weil ich bin so einer, ich muss zweimal die Woche joggen gehen. Das brauche ich einfach fürs Wohlbefinden. Und da ist der große Garten einfach ein grünes Paradies inmitten der Betonwüste ringsum. Also das ist echt ein Segen. Vor wenigen Wochen, so das war so im August ungefähr, da war ich wieder mal joggen und wollte losrennen und komme, als ich über die Straße komme, in den großen Garten rein und erschrecke. Vor mir, wo sonst sattes Grün blüht, empfängt mich eine Steppe. Ja, soweit das Auge reicht, tote, abgestorbene Halme, die sich aus der staubigen Erde, aus dem Sand, muss man schon sagen, verzweifelt zum wolkenlosen Himmel strecken. Die ganze Natur schreit förmlich nach Wasser, hat Durst. Und ich mache so eine kleine Kurve und will so meine übliche Strecke laufen. Auf einmal stehe ich vor so einer Absperrung. Und ich denke mal, hä, was ist das für Absperrung? Das ist kein Sturm, das kenne ich so vom Sturm. Ne? Der Sturm ist damit gesperrt, da können Äste runterfallen. Nichts. Da wurde abgesperrt, ein großer Teil vom großen Garten, weil durch die große Trockenheit die Bäume, die Wurzeln der Bäume ihren Halt verlieren. Ja? Ich hatte das schon die Wochen davor beobachtet, mitten im Hochsommer haben die Bäume das Laub abgeworfen, als wäre es tiefster Herbst. Jetzt langsam wird es normal, aber da war es abnormal. Und auf einmal kann ich den Park nicht mehr betreten, weil die Bäume ihren Halt verlieren. Ich nehme also eine andere Strecke durch den großen Garten und während ich so lang jogge durch den großen Garten, überkommt mich eine Empfindung. Und ich habe so das Gefühl, hier leiden nicht nur die Pflanzen und die Tiere, sondern hier leidet Jesus mit. In den dürren Stängeln und den halslosen Wurzeln, in den kippenden Bäumen und im kippenden Klima ist Christus selbst gequält, schreit er, der Erlöser der Welt, mit, ist er von Neuem gekreuzigt. Darf man so reden, liebe Geschwister? Ich frage euch, darf man so reden? Ist das erlaubt? Darf man so denken? Darf man in dieser Weise, ich sage mal, die Schöpfung, auch die Probleme, die wir durchaus in der Welt ja haben, die ja, glaube ich, kaum jemand leugnet, aber darf man das so in dieser Weise mit dem göttlichen Heilshandeln in Jesus in Verbindung bringen? Geht es im christlichen Glauben nicht eigentlich darum, wir hatten es ja bei den Fragen vorhin, ne? Geht es nicht eigentlich darum, gerade aus dieser irdischen Welt, aus all dem Elend erlöst zu werden? Ich würde antworten, zweifellos. Bei unserem Glauben geht es um Erlösung. Und ich sehne mich nach dieser Erlösung, weil Erlösung etwas ist, von dem wir gar nicht groß genug oder zu groß denken können. Ich muss sagen, über lange Zeit habe ich geglaubt, Erlösung hieße, dass mein Körper einmal sterben wird und dann die geistige Seele in den Himmel kommen darf, wenn ich natürlich an Jesus geglaubt habe. Und entsprechend denken viele Christinnen und Christen, wir müssen in erster Linie uns darum kümmern, dass möglichst viele solcher körperlosen Seelen erlöst, gerettet werden. Dass Glauben und Erlösung viel mehr bedeuten und dass das, was Gott in Jesus Christus tut, eine viel weitere Dimension hat, das beschreibt die Bibel für mich ganz wunderbar und eindrücklich im Kolosserbrief. Ich weiß nicht, ob ihr den in letzter Zeit gelesen habt. Ich lese aus dem ersten Kapitel, und zwar nach der neuen Genfer Übersetzung. Denn Gott hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Sünden vergeben. Der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt seines Leibes. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung, der Erste, der von den Toten auferstand, denn nach Gottes Plan soll er in allem den ersten Platz einnehmen. Ja, Gott hat beschlossen, jetzt der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist. Gott segne uns durch sein Wort. Liebe Geschwister, ich bin ein großer Freund offener Worte. Und deshalb sage ich an dieser Stelle gleich zu Beginn ganz unverhohlen: In diesem Gottesdienst wollen wir mit Micha dafür werben, dass ihr den Einsatz für die Schöpfung zu einem wichtigen Teil eurer Gemeindearbeit macht. Lass uns nicht um den heißen Brei reden. Ja? Das ist ein Ziel von dem Ganzen hier. Wir tun das nicht einfach, weil wir aktionistisch sind oder weil wir sagen, wir retten jetzt die Welt, sondern wir tun das aus unserem christlichen Glauben heraus und aus der tiefsten Überzeugung, dass das dran ist. Und dass es auch bei Gott dran ist und dass es gut ist. Wie gesagt, ich bin ein Mensch offener Worte, ein Freund offener Worte. Ich sage dabei eben auch, mir wäre es lieber, dass ihr euch nicht damit auseinandersetzen müsst. Mir wäre es lieber, dass ihr euch nicht damit auseinandersetzen müsst. Denn eigentlich ist es ungerecht, dass ihr euch damit beschäftigen müsst, dass ihr euch am Sonntag, ich habe es vorhin bei Dirk so rausgehört, Dirk, ne? Eigentlich, wir wollen auch mal abschalten, wir wollen mal die Dinge, die uns da so belasten, rauslassen und mal uns ganz auf Gott konzentrieren, und das wollen wir auch mit euch gemeinsam. Aber irgendwie, die Fragen sind ja nicht auszuklammern, und wir haben sie ja bis jetzt schon im Gottesdienst gemerkt. Es ist aber ungerecht, eigentlich, dass ihr euch in dieser Weise damit beschäftigen müsst. Es ist ungerecht, dass wir in einem Wirtschaftssystem leben, das ja niemand von uns, die wir hier versammelt sind, ins Werk gesetzt hat in dieser Weise. Ein Wirtschaftssystem, das uns aber täglich dazu zwingt, Entscheidungen zu treffen, die wir gar nicht eigentlich treffen wollen. Ne? Ich habe gerade vorhin die Milch, wo ist sie hin? Ne? Zwischen Bio und konventionell. Oder zwischen fair und normal. wo doch eigentlich das Faire, das Normale sein sollte und das Umweltfreundliche, das Konventionelle, das Gewöhnliche. Es ist ja echt bescheuert, diese Wahl treffen zu müssen. Es ist ungerecht, dass wir das Gute mit so viel Mühe und so viel Hirnschmalz, du hast es super beschrieben, ja, dass wir uns alles für Gedanken machen müssen, erwählen und erkaufen müssen, dass wir das Gute so kompliziert bekommen, während das Falsche und das Böse so leicht zu haben ist in dieser Welt. Dass es so leicht ist, ausbeuterisch und klimazerstörerisch zu leben und so schwer im Einklang mit der Schöpfung, wo es doch genau andersherum sein sollte in einer perfekten Welt. Ganz ehrlich, mich nervt das auch immer wieder, obwohl ich einer bin, der sich wirklich viel Gedanken drum macht. Und ich gehe noch weiter, es ist auch maßlos ungerecht, dass es nicht zuletzt unsere Geschwister im Glauben sind, die unter diesem ungerechten und ausbeuterischen und wirklich zerstörerischen Wirtschaftssystem leiden und sterben. Es ist ungerecht, dass unsere Geschwister im Glauben im globalen Süden anklagend feststellen müssen, dass mit der zum Himmel schreienden weltweiten Ungerechtigkeit nicht nur eine ethische, sondern auch eine theologische Frage aufgeworfen ist. Dass mit dieser Ungerechtigkeit und dieser Zerstörung, die wir anrichten tagtäglich durch unseren Lebensstil, dass damit der Kern der Glaubwürdigkeit und die Glaubwürdigkeit unseres gemeinsamen christlichen Bekenntnisses berührt uns auch beschädigt ist. Und deswegen sagen die zum Teil, es ist eine Frage des Bekenntnisses, nicht nur der Ethik. Und dass damit in obszöner Weise der Leib Christi, der weltweite Leib Christi, geteilt ist. Es ist ungerecht, dass wir deshalb eigentlich nicht bei den kleinen und ohnehin schon so schwierigen Detailfragen stehen bleiben können. Was kaufen wir ein? Welchen Kaffee trinken wir? Es gibt wunderbaren fairen Kaffee, nur mal so nebenbei. Ne? Oder welchen Strom beziehen wir? Ja? Alles total wichtige Fragen. Wir machen euch Mut, euch darüber Gedanken zu machen. Aber eigentlich, so wichtig diese Fragen sind, müssen wir eigentlich zusätzlich in größeren Zusammenhängen denken, nach den Hintergründen fragen und gegen ungerechte Strukturen protestieren und die uns dazu zwingen, Gottes Schöpfung, unsere Mitmenschen und eben auch unsere geliebten Geschwister in Christus all denen weh zu tun und deren Rechte zu missachten. Einfach weil wir mitspielen in dem System. Es ist ungerecht. Und ich sage es ganz offen, weil ich das auch kenne, es droht uns auch manchmal zu überfordern. Sodass es oft viel näher liegt, dass wir uns, ja, ich sag mal so, in Ausreden flüchten oder dass wir irgendwelche, ja, so unsere Argumentationen zurechtlegen, warum das eigentlich jetzt nicht für mich dran ist. Manchmal sind das theologische Aussagen zu Ausreden, manchmal sind es auch ganz pragmatische. Wir haben ja schon so ein paar solche Aussagen am Anfang so ein bisschen gewichtet. Aber ich frage mich ganz offen, liebe Geschwister, ist so eine Flucht in Ausreden, in Recht, Selbstrechtfertigungen, ist das für uns als Christenmenschen eine Option? Ganze Reihe von euch, denke ich, haben noch, vielleicht zumindest als Kinder, noch die DDR-Zeit, die DDR-Diktatur mitgemacht. Damals ist es um ganz andere Fragen gegangen, obwohl damals ja diese Fragen Bewahrung der Schöpfung in den 80ern ja hochkamen. Aber auch damals war es so leicht, mitzumachen, sich anzupassen und dadurch eben Ruhe zu haben, auch wenn es vielleicht falsch war. Ja? Es war so leicht, sich keinen Kopf zu machen oder Kopf machen zu müssen, indem man einfach das tut, was eben alle tun. Und trotzdem haben auch damals Christinnen und Christen immer wieder bewusst andere Entscheidungen getroffen, nicht den leichten Weg gewählt, nicht einfach mitgemacht, weil das System halt so ist, wie es ist. Schon damals galt vielen Christenmenschen dieses Wort aus dem Römerbrief als eine entscheidende Orientierung. Stellt euch nicht dieser Welt gleich. Stellt euch nicht dieser Welt gleich. Und jetzt sage ich was Schönes, liebe Geschwister, heute haben wir einen entscheidenden Vorteil. Niemand von uns, keiner von uns wird weggesperrt oder mit Berufsverbot belegt oder mit Sippenhaftung bedroht, nur wenn sie oder er sich gegen das Falsche normal stellt und für sich zu anderen Ergebnissen kommt, was vor Gott das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene ist, wie Paulus schreibt. Also wir haben es eigentlich besser, genau genommen. Und trotzdem, ganz offen, es ist oft schwer. Es ist oft mühsam. Und trotzdem kann die Aufgabe vor dir bestehen, nämlich diese Erde den nachfolgenden Generationen wenigstens einigermaßen intakt zu hinterlassen. Diese Aufgabe kann angesichts der düsteren Prognosen und der riesigen Zahl an Einzelaufgaben, die sich dabei stellen, schon regelrecht erschlagen. Und ich frage euch, was ist es? Was ist es, dass Christinnen und Christen über die Jahrhunderte hinweg immer wieder dazu bewegt und motiviert und ihnen auch Kraft gegeben hat, sich für etwas anderes einzusetzen, als das, was sie täglich vor Augen haben, und zwar aller Wahrscheinlichkeit zum Trotz? Was war es, was Christinnen und Christen immer wieder bewegt hat? Und ich bin überzeugt, es war und ist diese größere Dimension. Diese größere Dimension, die Gott uns eröffnet in Jesus Christus. Zu DDR-Zeiten, ich habe das nicht selber miterlebt, aber meine Frau hat das noch als Kind erlebt, ihre Familie, mein Schwiegervater, der war damals Jugendpfarrer in Leipzig zur Wendezeit. Zur DDR-Zeit, da war das diese unglaubliche Freiheit. Diese unglaubliche Freiheit, die der Glaube an Jesus eröffnet und der die engen Grenzen dieses scheinbar allmächtigen SED-Regimes unterlaufen und überwunden hat. Sodass Menschen, Christenmenschen, den Mut hatten, für etwas anderes zu stehen. Heute eröffnet uns Gott ebenfalls so eine größere Dimension, einen weiteren Horizont, der uns bewegen und motivieren kann. Heute sind wir, das muss man ehrlich sagen, mit der größten Krise, ökologischen Krise konfrontiert, die die Menschheit jemals erlebt hat. Man muss sich das mal klar machen. Wir befinden uns mitten in der größten Artensterbewelle seit dem Ende der Dinosaurier vor 65 Millionen Jahren. Und wenn wir nicht wirklich radikal in den nächsten paar Jahren umlenken, alle Lebensbereiche, dann werden schon Ende dieses Jahrhunderts, und das erleben viele hier im Raum, oder zumindest unsere Kinder, ja, dann werden wir Ende dieses Jahrhunderts weite Landstriche in unserer Welt nicht mehr bewohnbar haben. Weite Teile der Welt. Also das ist eine extreme Krise. Und gleichzeitig, mitten in dieser Situation, macht uns die Bibel klar, wie groß, wie gewaltig und wie allumfassend das Heilshandeln Gottes tatsächlich ist. Deswegen liebe ich diesen Kolosserbrief so. Denn dort erfahren wir, Christus ist schon vor allem anderen da. Das ganze Weltall hat Gott durch ihn geschaffen. Durch sein Blut am Kreuz hat er bereits nicht nur uns, sondern ja die ganze Schöpfung, das ganze Universum, so heißt es dort, mit Gott versöhnt. Und mit der Auferstehung von Jesus von den Toten beginnt die neue Schöpfung, die das Angesicht dieser Erde von Grund auf verwandelt. Also was Gott durch Jesus tut, ist mehr als individuelles Seelenretten, also so dieser heilsgeschichtliche Aufzug sozusagen. Ich steige ein und meine Seele fährt in den Himmel auf die Wolken. Das gehört auch dazu. Aber dieses Heilshandeln Gottes umfasst und transformiert eben die ganze Schöpfung. Gott identifiziert sich mit seiner Schöpfung und hat sie in sein Erbarmen eingeschlossen. Alles, der gesamte Kosmos, ist schon durch Christus mit Gott versöhnt. Allein schon diese Botschaft, was das bedeutet, wenn wir nicht sagen, wir müssen die Welt retten, sondern es ist schon mit Gott versöhnt. Gott hat das Entscheidende schon gemacht. Ich finde es unglaublich entlastend. Das heißt aber auch, Gott erachtet diese Schöpfung wert, mit einbezogen zu werden in sein großes Werk, das er da tut. Also, wenn diese Schöpfung jetzt gequält und zerstört wird, kaputt gemacht wird, ist das für uns als Christinnen und Christen nicht nur so ein ethischer Nebenschauplatz, zu dem wir mal kommen, wenn wir Lust haben, sondern das fügt auch Gott Schmerzen zu und steht in krassem Widerspruch zu seinem Heilswillen für den gesamten Kosmos. Und wiederum andersherum, wenn wir uns als Christen für seine Schöpfung einsetzen, dann beteiligen wir uns essentiell an dem, was Gott für diese ganze Welt und damit auch für uns im Sinn hat. Jetzt werden manche sagen, wir hatten es am Anfang bei diesen Sätzen, die ihr da per Mentimeter ausfüllen konntet. Schöpfung zerstören ist nicht schön, aber diese Schöpfung, diese Welt geht es sowieso zugrunde. Ne? Diese Welt kommt an ihr Ende und dann schafft Gott sich ganz neu. Also was sollen wir jetzt da irgendwie ein bisschen Weltretter spielen? Aber liebe Geschwister, ich gebe euch ja recht grundsätzlich, aber es ist Gottes Vorrecht, diese Welt zu zerstören. Oder dieser Welt, ich sage mal lieber, dieser Welt, wie sie jetzt ist, ein Ende zu setzen. An keiner Stelle in der Bibel ist davon die Rede, dass die Menschen die Welt zerstören. Ja? An keiner Stelle heißt es, der Mensch vernichtet die Welt, sondern wenn, dann setzt Gott der Welt, wie sie jetzt ist, ein Ende. Gott, dieses Vorrecht haben wir Gott nicht aus der Hand zu nehmen, das wäre Blasphemie. Es steht nicht uns zu, die Welt zu vernichten, sondern vielmehr, so erlebe ich das in der Bibel, Gott will eine größtmögliche Kontinuität zwischen dieser und der nächsten Welt. Nämlich, er möchte möglichst alle und alles in seine neue Welt hinüberbringen. Darum geht es ja, auch wenn wir Menschen zum Glauben bringen wollen und ja, hinüberretten wollen in Gottes neue Welt. Und ich finde das immer so faszinierend. Wir denken immer Himmel, das ist Wolken und so weiter da oben, aber auch in der neuen Welt Gottes, wenn wir der Bibel glauben, wird es Natur geben und Pflanzen und Tiere und Essen und Trinken und wir versammeln uns an der Festtafel Gottes. Sehr irdische Bilder. Und es ist die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes, was das Kontinuum ist zwischen der alten und der neuen Welt. Nämlich die Liebe Gottes zu seiner ganzen Schöpfung, in die er uns als Menschen natürlich mit einschließt. Es ist ganz spannend, liebe Geschwister. In der christlichen Tradition hat die Hoffnung auf das Ende dieser Welt und auch das Kommen eines neuen Himmels und einer neuen Erde fast nie zu weniger, sondern fast immer zu mehr Engagement und Liebe für diese Welt geführt. Dietrich Bonhoeffer, den kennt ihr wahrscheinlich, der Theologe und Widerstandskämpfer im Nationalsozialismus, der schreibt mal, mag sein, dass der jüngste Tag morgen anbricht, dann wollen wir gern die Arbeit für eine bessere Zukunft aus der Hand geben. Vorher aber nicht. Deshalb, liebe Geschwister, es ist richtig und unserem christlichen Auftrag gemäß, dass wir uns als christliche Gemeinde immer wieder die Frage stellen, wie leben wir im Einklang mit Gottes Schöpfung? Und wie leben wir damit auch im Einklang mit dem Schöpfer? Und deshalb ist es gut, wenn ihr euch Gedanken macht, wie ihr als Gemeinde, ich sage jetzt mal, klimafreundlich konsumieren, wie umweltfreundlich wirtschaften und schöpfungsgemäß leben könnt. Und ich bitte euch, das zu tun und ich lade euch herzlich dazu ein, tut das. Und gleichzeitig möchte ich euch auch etwas Entlastendes dabei sagen. Erstens, natürlich, das Entscheidende hat Gott schon getan. Er hat schon die Schöpfung mit sich versöhnt. Wir sind es nicht. Und das Zweite ist, ihr müsst nicht alle alles machen. Ich bin ganz überzeugt, es gibt Menschen in euren Reihen, hier in der Gemeinde, zu Hause an den Computern, die hier eine Berufung fühlen. Die Verantwortung übernehmen wollen, eben auch aus ihrem christlichen Glauben heraus für Gottes Schöpfung, die etwas verändern wollen, die christliche Gemeinde auch in diesen Zusammenhängen zum Zeichen der neuen Welt Gottes machen wollen, die mit Gottes Hilfe prophetische Zeichen setzen und an den ganz praktischen Umsetzungsschritten arbeiten wollen, die sagen, ich will das, ich spüre das, das ist meine Berufung vor Gott. Eine von Ihnen, Annelie, die kenne ich sehr gut. Ja? Ich weiß, wie Annelie tickt und auch wenn nicht, dass die jetzt auch nicht alle zu eurer Gemeinde gehören, deswegen sage ich jetzt Annelie, ja? Weil ich weiß, sie gehört zu eurer Gemeinde. Bei Annelie bin ich begeistert, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so direkt sage, wie bei Annelie so eine tiefe Jesusfrömmigkeit und ein Vertrauen auf Gottes Reich zusammenkommen mit einem liebevollen, leidenschaftlichen Einsatz für eine bessere Gerechtigkeit und eine echte Zukunft für diese Schöpfung und für unsere Kinder und Enkel. Und wenn ihr diese Berufung ebenso spürt oder merkt, dass das ist etwas, wo Gott auch mit mir was vorhat, dann sprecht zum Beispiel eben Annelie an. Verbündet euch miteinander. Ja? Und tut gemeinsam die Schritte, die Gott euch ins Herz legt. Jetzt wird es aber auch andere unter euch geben, die werden sagen, so, naja, ja, Dirk hat es vorhin gesagt, ja, ist wichtig und richtig, aber meine Berufung in der Gemeinde spüre ich momentan zumindest größtenteils gerade woanders. Ja? Denen sage ich, das ist okay. Ja? Das ist in Ordnung. Ich habe eine Bitte, vertraut denen, die sich auf diesen Weg machen wollen, die sich für eine schöpfungsgemäße Gemeinde einsetzen wollen. Lasst sie auch in eurem Namen handeln und aktiv werden. Begleitet sie im Gebet und unterstützt sie, und zwar auch mit finanziellen Ressourcen, auch mit Entscheidungskompetenzen, die ihr ihnen übertragt. Und lasst euch von ihnen, ich sage es mal, so ein bisschen mitziehen, ne, so mitbewegen, inspirieren. Lasst euch von ihnen auf neue Wege führen. Wissend und darauf vertrauend, dass sie in gleicher Weise wie ihr am Reich Gottes bauen, mitbauen und euch darin dienen können, so wie ihr euch mit euren, so wie ihr ihnen mit euren Gaben, euren Diensten dient. Das ist ja das Geniale an Gemeinde, dass wir eben ein Leib sind mit vielen Gliedern, ja, die einander dienen, aber deren Haupt Christus ist. Ich finde es so wunderbar, dass Gott, wir reden immer davon, dass wir als Christen missionieren oder dass wir eine Mission haben, das finde ich auch. Ich bin ein sehr missionarischer Mensch. Ich arbeite jetzt auch bei so einer Arbeitsstelle. Aber das Geniale ist, dass Gottes Mission eine so vielfältige ist. Die Kirche von England, die Church of England, hat 1996 im Rahmen eines großen missionarischen Aufbruchs, der das ganze Land erfasst hat, da hat die Church of England 5 Kennzeichen identifiziert, was Mission ausmacht. Ganz kurz. Mission heißt, die gute Nachricht vom Reich Gottes verkündigen. Ja, was denn sonst? Mission heißt, neue Gläubige unterweisen, taufen und fördern. Klar. Mission heißt, auf menschliche Nöte mit liebendem Dienst antworten. Mission heißt, ungerechte soziale Strukturen transformieren, Gewalt jeder Form widerstehen und für Frieden und Versöhnung eintreten. Das muss ich den Mennonitinnen und Mennoniten nicht erklären. Ja? Und fünftens, Mission heißt danach streben, die Unversehrtheit der Schöpfung zu gewährleisten und das Leben der Erde zu erhalten und zu erneuern. Das alles kann Mission bedeuten. So viel gestaltig kann und darf Kirche und Gemeinde vor Ort sich beteiligen an dieser großartigen Sendung Gottes, die die Welt verwandelt und wo er uns mitziehen will. Und jetzt, liebe Geschwister, fast am Ende, lasst uns miteinander träumen. Was für eine unglaubliche Kraft läge darin, wenn die Welt merkte, dass wir als Christinnen und Christen in den großen Menschheitsfragen dieser Zeit Hoffnung haben, wo andere zu verzweifeln. Was für eine Kraft läge darin, wenn Menschen unsere Hoffnung, die aus Jesus Christus kommt, sähen und erlebten, dass wir aus dieser Hoffnung heraus handlungsfähig sind. Dass wir nicht die Hände in den Schoß legen oder den Kopf in den Sand stecken, sondern dass wir handlungsfähig sind und dieser Hoffnung Ausdruck verleihen in ganz bewussten, mutigen und ehrgeizigen Taten des Guten und des Gerechten. Was für eine Strahlkraft und was für ein Hoffnungslicht kann daraus entspringen, wenn wir als Christinnen und Christen uns mit anderen verbünden. Uns verbünden in dieser großen Transformation, die unsere Gesellschaft und unsere Welt nötig hat, hin zu einem gerechteren, und zukunftsfähigeren Leben. Was für ein Hoffnungslicht wäre das, wenn für die, die da mit uns unterwegs sind, spürbar wird, dass unser innerster Antrieb, uns für diese Veränderung einzusetzen, eine noch viel grundlegendere Transformation entspringt. Nämlich der Verwandlung, der Neuschöpfung, die Gott mit dieser Welt vorhat und die er in Jesus Christus begonnen hat, als er ihn von den Toten auferweckt hat. Also wenn Menschen spüren, dass für uns Gott hier der eigentliche Akteur ist und wir uns von ihm mitnehmen lassen, an seinem Reich mitzubauen, in den uns Menschen möglichen Dimensionen. Denn so viel ist klar. Es geht nicht um Ideologie. Es geht nicht um den Himmel auf Erden. Es geht nicht darum, das Reich Gottes aus menschlichen Kräften zu errichten. Es geht noch nicht einmal um bessere Menschen. Es geht darum, an die Verwandlung der Welt durch Gott zu glauben. Und aus diesem Glauben heraus zu handeln. Gott allein verwandelt die Welt und gerade deshalb handeln wir. Gott allein macht die Welt neu und gerade deshalb leben wir so, dass unsere Taten auf Gottes Reich hinweisen. Gerade weil die gute Welt von Gott kommt, setzen wir uns ein für eine bessere Welt. Gerade weil die volle Gerechtigkeit von Gott kommt, trachten wir nach der besseren Gerechtigkeit. Gerade weil die Schöpfung sich nach der Verwandlung durch Gott sehnt, Römer 8, liegt es an uns, ihrer Zerstörung zu wehren. Vor ein paar Wochen war ich wieder joggen. Wieder im großen Garten. Und ich gehe wieder über die Straße und will losrennen und auf einmal bin ich überrascht. Das alte Gras, die toten Halme sind verschwunden. Es ist dieselbe Wiese wie vorher, aber das Alte ist vergangen und abgehauen und zerstört, gemäht und ganz Neues ist aufgesprossen. Innerhalb von wenigen Tagen, nach nur so einem kleinen bisschen Regen, das war wirklich nur so ein Schauer, ist die Wiese wieder grün geworden. Natürlich ist der Boden darunter nach Jahren viel zu wenig Regen viel zu trocken, ausgedörrt, aber es grünt wieder etwas. Die Wurzeln der Bäume haben wieder Halt gewonnen, die Absperrungen sind alle weg, ich kann wieder frei joggen, wunderbar. Und es sprießt wieder neues Leben. Das bisschen Regen, der kleine Segen, denn wo alles sagen wird, das ist viel zu wenig, hat einen Unterschied gemacht. Uns neue Möglichkeiten keimen lassen. Was für ein Zeichen, was für eine Gnade, was für eine Hoffnung für uns, die wir unsere Möglichkeiten viel zu oft, viel zu gering einschätzen. Was für eine Ermutigung, zu glauben und loszugehen und zu handeln. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.